Green Up Your Life. Wie lebe ich nachhaltig? Mit Marie Gomez.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mit Green Up Your Life behandeln wir jede Woche ein Nachhaltigkeitsthema im Radio. Und einmal im Monat gibt es eben auch einen Podcast, um bei bestimmten Themen auch tiefer einzusteigen. Und heute spreche ich mit Sarah und Jonathan. Die sind für ihre Doku Tausche T-Shirt gegen Hoffnung nach Indien gereist, auf den Spuren der Textilindustrie. Und ich bin sehr gespannt, von ihren Erfahrungen zu hören. Ich freue mich auch sehr, dass es persönlich geklappt hat und wir sogar gemeinsam im Studio sitzen.
Wir auch.
Wir sind ja schon länger in Kontakt, seit 2020 eigentlich. Da habt ihr euren Film T-Shirt gegen Hoffnung veröffentlicht, mitten in der Pandemie. Und du hattest mir damals geschrieben, dass du so ein cooles Videoprojekt hast. Und das war dann leider zu knapp, um darüber zu sprechen, weil dann die Premiere unmittelbar bevorstand. Und es wäre natürlich schade gewesen, das in die Welt rauszutragen. Und die Menschen, können da nicht mehr so drauf zugreifen.
Ja, genau. Also wir haben damals einmalig sozusagen den Film gezeigt über YouTube und haben sozusagen eine öffentliche Premiere gemacht, wo jeder einfach teil sein konnte, der wollte. Aber man musste natürlich zur richtigen Zeit einschalten. Vielleicht ein bisschen ungewohnt für YouTube, wo eigentlich normalerweise alles on demand verfügbar ist. Aber wir haben ihn danach eben wieder rausgenommen, um eben auch noch die Möglichkeit zu haben, ihn auf Festivals einzureichen und auch bei Veranstaltungen zu zeigen. Da ist dann gerade bei Festivals auch oft eine Restriktion, dass man ihn noch nicht öffentlich publizieren darf.
Okay, so, also wir fangen jetzt aber erstmal von vorne an.
Ja, ich bin die Sarah. Ich bin Sozialarbeiterin so von meinem Job her und mache nebenbei noch Musik, was eine große Leidenschaft von mir ist. Und durfte mit dem Jonathan eben gemeinsam diesen Film machen, was sehr viel Spaß gemacht hat.
Ja, und ich bin der Jonathan. Ich habe zusammen mit der Sarah unsere Doku Tausche T-Shirt gegen Hoffnung gemacht. Das war damals auch meine Masterarbeit im Studium und ich bin seither als freiberuflicher Filmemacher tätig.
Die Fashion Revolution Week liegt ja erst hinter uns. Das ist ja, um das nochmal zu erklären, am 24. April 2013, also vor ziemlich genau 10 Jahren, ist ein ganz schreckliches Unglück passiert in einer Textilfabrik. Das war eine sehr große Textilfabrik und da hat man im Vorfeld schon ein paar Risse gesehen und es wurde nichts dagegen gemacht. Und dann ist tatsächlich die Katastrophe passiert, dieses Gebäude ist komplett eingestürzt und hat über 2000 Menschen unter sich begraben. Also es sind sehr viele Menschen gestorben und auch sehr viele Menschen sind verletzt worden. Und das war so ein bisschen der Stein, der es nochmal mehr ins Rollen gebracht hat, dass sich unsere westliche Welt gefragt hat, unter welchen Bedingungen und zu welchem Preis wird eigentlich unsere Kleidung produziert. Diese Frage hat euch anscheinend auch beschäftigt, denn ihr habt ja diesen Film gemacht, diese Doku. Wie war euer Weg dahin? Also habt ihr euch schon immer mit Nachhaltigkeit beschäftigt oder also wie kam das dazu?
Vielleicht kam es auch ein bisschen andersrum, nämlich dass ich mir gedacht habe, okay, ich möchte gerne eine Doku als Masterarbeit machen und möchte das gerne über ein Thema machen, wo ich irgendwie ein bisschen einen Bezug dazu habe und was mir wichtig ist. Und tatsächlich ist so das Thema Kleidung und vielleicht auch generell Textilien irgendwie schon immer so ein bisschen in meinem Leben relevant gewesen. Meine Mutter ist Schneidermeisterin, also ich bin total früh mit Stoffen in Berührung gekommen, also von Faschingskostümen, die sie genäht hat oder ich weiß nicht, also ich war auch relativ früh schon mal selbst an der Nähmaschine gesessen und hatte irgendwie ein Gefühl dafür, dass so eine Kleidung halt nicht einfach nur aus der Maschine fällt und fertig ist, sondern dass da eigentlich ganz schön viel händische Arbeit dran ist und weiß nicht, irgendwann fängt man dann an, seine Kleidung selbst zu kaufen und nicht mehr mit Mama einkaufen zu gehen. Und dann kommt man irgendwie mit 2 T-Shirts und einer Hose für 30 Euro zurück und Mama sagt, okay, wo hast du denn das gekauft? Das kann dann so nicht funktionieren. Und ich glaube, so ist bei mir so langsam irgendwie schon auch so ein Fragezeichen im Kopf entstanden. Und ich habe halt dann irgendwann festgestellt, hey, es gibt ja auch Alternativen. Und wir hatten so ein paar Kontakte in diesem Bereich oder eben auch in Nürnberg in der Stadt, wussten wir, wo können wir da mal vielleicht anfragen. Und haben halt überlegt, wir könnten da einen Film drüber machen und ganz bewusst nicht die Schockmomente zeigen oder die Probleme aufzeigen, die, glaube ich, wahrscheinlich auch jeder doch irgendwie ahnt oder auch davon weiß, sondern bewusst zu sagen, wir machen einen Film, wo wir eher inspirieren wollen und zeigen wollen, dass es auch anders geht. Nicht mit dem Zeigefinger von so solltest du nicht mehr konsumieren, sondern eher zu zeigen, hey, es gibt Möglichkeiten, es gibt Projekte, es gibt Menschen, es gibt Unternehmen, die da schon vorangegangen sind und wo man sich so ein bisschen ranhängen kann, auch vielleicht mit ganz kleinen Schritten.
Das ist nämlich auch sofort aufgefallen, weil der Titel eurer Doku heißt Tausche T-Shirt gegen Hoffnung und da steckt ja schon dieses Wort Hoffnung darin. Und es ist auf jeden Fall ein Thema, das total mit ganz viel schlechtem Gewissen behaftet ist, weil wir müssen uns kleiden. Die meisten kaufen auch irgendwie viel zu viel Kleidung oder zu oft oder halt dann doch irgendwie mal Fast Fashion. Dann gibt es noch Ultra Fast Fashion. Und ihr habt euch aber bewusst dazu entschieden, wir zeigen nicht mit dem Zeigefinger drauf und da, wo es weh tut, sondern wir wollen so einen positiven Ausblick geben, nämlich Hoffnung geben, dass sich da schon ganz viel tut.
Ja, einfach, dass es auch leicht ist, sich dem anzuschließen. Also ich weiß auch noch, dass wir, ich habe diesen Film The True Cost mal gesehen, der auch wichtig ist, der einfach die Missstände aufzeigt und danach war ich so, boah, wo soll ich shoppen gehen? Ich war eigentlich überfordert und so ein bisschen, ja, eben mit viel schlechtem Gewissen und dachte mir, puh. Und ja, ich glaube, wenn man sich dann auch zu hohe Ziele steckt, dann hört man doch wieder auf damit und ignoriert es und macht einfach weiter. Und wir wollten halt zeigen, dass es schon Leute gibt, die was verändern und dass man sich einfach anschließen kann mit kleinen Schritten. Und genau, das war so die Motivation.
Ihr habt diese Doku gedreht und seid auch wirklich richtig nach Indien geflogen. War das von vornherein klar, dass ihr so richtig alle Produktionsschritte durchgehen möchtet bis zur Ernte der Baumwolle an sich, also quasi den ersten Rohstoff, den es braucht, um auch Kleidung zu produzieren?
Also der Wunsch war auf jeden Fall von Anfang an da, aber wir haben dann auch relativ schnell gemerkt, so einfach ist es ja gar nicht. Das ist ja doch eine relativ komplexe Lieferkette, die da oft dahinter steckt. Da sind oft viele Zwischenstationen noch mit drin. Und da dann die richtigen Partner zu finden, die auch so diese Vision oder diesen Wunsch haben, das zu verbessern, das war gar nicht so einfach. Und tatsächlich haben wir zwar relativ schnell eine Station in Indien festgehabt und damit dann auch wussten, okay, wir machen diese Reise. Und haben dann alles gebucht und geplant. Aber die Stationen, die dann noch dazugekommen sind, sind eigentlich wirklich sehr kurzfristig und zum Teil auch eigentlich wie durch ein Wunder noch dazugekommen. Also wir haben davor echt Aufrufe gemacht und so weiter und recherchiert, aber es war eben nicht so einfach. Und dann hat mich irgendwann ein Nachhaltigkeitsmanager von einer indischen Firma angeschrieben und gefragt, ja, was braucht ihr denn noch? Ich besorge euch die Station. Und
Wahnsinn.
Das Schöne war, dass der mir auf Deutsch geschrieben hat, weil es nämlich ein Deutscher war, der als einziger Europäer in einem indischen Betrieb arbeitet. Und dort versucht vor Ort die Missstände zu verändern.
Ich habe richtig Gänsehaut, weil ich habe ja eure Doku natürlich auch gesehen. Man kann das ja jetzt schon vorab mal sagen, dass eure Doku mittlerweile auf YouTube öffentlich verfügbar ist. Also jeder kann die sich anschauen. Und das war natürlich sehr beeindruckend auch zu sehen, wie sich da vor Ort alles so ergeben hat und ihr wirklich die Chance hattet, die Geschichte komplett zu erzählen. Und ich glaube, das macht die Doku auch so besonders. Was würdet ihr sagen, ist so das größte Learning, das ihr mitgenommen habt? Also es gibt ja einige Punkte, die dort angesprochen werden, aber was war für dich, Sarah, das größte Learning? Und dann würde ich es auch gern von dir wissen, Jonathan.
Ich glaube, ein Learning war auf jeden Fall zu checken, wie viele Hände an so einem Kleidungsstück sind. Also ich fand es so krass in der einen Fabrik, also da gibt es die einzelnen Schritte, jede Näherin näht eine Naht an so einem T-Shirt und es wird immer weitergegeben und am Ende gibt es sogar jemanden, der die Fäden, die noch dran hängen, abschnippelt so. Also es ist wirklich krass, wie viele Hände schon an einem T-Shirt sind und einfach, wie viel Arbeit das macht, so ein Kleidungsstück herzustellen. Das ist uns einfach halt überhaupt nicht bewusst. Mhm. Und ich glaube, ich habe mehr Wertschätzung für die Teile, die ich im Kleiderschrank habe jetzt. Oder ja, überlege mir dann mehr, brauche ich es oder brauche ich es nicht, weil ich halt ein Bild dazu habe, wie viel es braucht, um sowas herzustellen.
Ich glaube, für mich war nochmal so eine Erkenntnis, dass es am Ende doch nicht ganz so schwarz-weiß ist, wie ich es vielleicht manchmal dachte und mir vielleicht auch manchmal wünschen würde. Im Sinne von, es gibt die Guten und es gibt die Bösen und man stellt dann irgendwann fest, okay, die Bösen sind vielleicht gar nicht so böse, die versuchen einfach auch nur mit dem, was sie haben, bestmöglich zu arbeiten. Das ist halt dann oft manchmal, keine Ahnung, die kriegen dann halt viel zu wenig Geld von den Textilmarken und dann arbeiten sie halt so, wie sie arbeiten, dass eben die Umstände, die Arbeitsbedingungen schlecht sind. Und auf der anderen Seite ist positive Veränderung da, aber auch da ist es manchmal vielleicht sogar eine andere Motivation, als jetzt ich sie hätte, im Sinne von, ich möchte das möglichst gut gestalten, sondern manchmal gibt es ganz praktische Gründe. Also wir haben zum Beispiel gelernt, dass auf dem Baumwollfeld, wenn man Baumwolle biologisch anbaut, es einfach auch ein Vorteil ist, wenn man biologisch Baumwolle anbaut, dass man nicht mit Pestiziden arbeitet, sondern das einfach viel natürlicher macht. Also es ist gar nicht jetzt so die Perspektive war von, wir wollen hier irgendwie
nachhaltig sein oder umweltschützen, sondern einfach, ich muss ja keine Pestizide kaufen, unverwenden, einen Arbeitsschritt spare ich mir.
Genau, ist viel günstiger auch. Also die ärmeren Leute machen es dann eher biologisch so.
Ja, also ist natürlich, muss man immer trotzdem so ein bisschen aufpassen, wo bleibt man dann da vielleicht zu schnell bei irgendeinem Fazit raushängen, was vielleicht gar nicht so ganz stimmt. aber wir haben einfach schon gelernt nochmal, dass es nicht ganz so schwarz-weiß ist, sondern dass einfach da, wo Veränderung passiert und wo Veränderung in Gang ist, da sind auch noch ganz viele Graustufen dazwischen.
Und wir haben ja auch nur einen Baumwollbauern kennengelernt, also wir können das auch nicht für alle sagen, aber wir wurden immer mal wieder überrascht. So.
Mhm. Dass man so eine Vorstellung hat von hier, wie das drüben ist, mhm, und am Ende, wie du schon sagst, wie eigentlich alles im Leben ist, ist es irgendwie grau. Man versucht halt als Mensch gerne Dinge in Schubladen zu packen, weil das unser Leben vereinfacht, unsere Denkweise und ja, das hilft natürlich, aber es entspricht häufig nicht so ganz der Realität und da muss man eigentlich schon fair bleiben. Die Hoffnung, die am Ende eurer Doku bleibt, seht ihr die Zukunft eher so pessimistisch oder eher so hoffnungsvoll? Also was so Bekleidungsindustrie angeht, weil es schon krass, wie viel, ich habe jetzt mal auch neueste Zahlen mir auch nochmal angeschaut, wir kaufen immer mehr Kleidung. Also es wird ja echt nicht weniger. Ne?
Also wir haben für unsere Doku auch mit einem Experten gesprochen und der hat eigentlich das ganz gut so gegenübergestellt und hat gesagt, eigentlich haben wir leider zwei Trends. Der eine Trend ist, ja, die faire Modewelt nimmt zu. Es gibt immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten, die bewusst kaufen. Aber es gibt leider auch die Gegenbewegung, nämlich Fast Fashion, wo Menschen immer mehr und immer günstiger konsumieren. Also es ist ein bisschen die Frage, wie man da drauf guckt. Ich bin Optimist. Ich gucke lieber auf die positive Veränderung und möchte mich eher darauf fokussieren und darauf hoffen, dass es auch wirklich sich was verändern kann.
Wenn man sich jetzt angesprochen fühlt und sagt, ich möchte da was anders machen oder verändern. Was würdet ihr sagen, was wäre so euer Tipp zum Einsteigen? Wie fängt man an, einen Unterschied mit seinem Kleiderschrank zu machen?
Ich glaube, das Erste, was man machen kann, ist, wenn man vor einem Kleidungsstück steht, was man gerne kaufen will, sich zu fragen, hey, brauche ich es wirklich? Mhm. Hat dieses Kleidungsstück das Potenzial, mein neues Lieblingskleidungsstück zu werden? Ziehe ich es dann auch an? Und einfach bewusst einzukaufen und die Sachen dann auch so lang zu tragen, bis sie kaputt sind oder wenn man sie nicht mehr braucht, weiterzugeben, dass jemand anders noch einen Nutzen dran, mhm, hat. Also einfach bewusst und nicht so viel zu kaufen. Und dann, wenn man weitermachen will, eben, es gibt viele Fair Fashion Brands, die einfach andere Wege gehen, wo man kaufen kann, wo es mittlerweile einen großen Markt gibt und viele Möglichkeiten, auch an unterschiedlichen Styles oder Secondhand zu kaufen. Mhm. Gibt Kleidertauschparty mit Freundinnen zu machen, mhm, habe ich auch schon gemacht, weil die Sachen, die die Freundin schon 3 Jahre getragen hat, die jetzt gerade nicht mehr so gefallen, die finde ich voll geil. Also es ist so, ja, jeder geht glücklich heim, niemand hat Geld ausgegeben. Also es ist einfach so cool, sowas zu machen und ja, einfach das zu nutzen, was wir haben. Und
manchmal kennt man sich ja mit bestimmten Marken aus und weiß so, hey, die Hose von der Marke, die passt mir auf jeden Fall. Und da finde ich tatsächlich eine gute Option, Secondhand zu kaufen, ne? Irgendwie bei Kleinanzeigen oder Vinted, weil dann wurde das Teil schon mal gekauft. Das ist eh schon im Kreislauf, finde ich, und dann minimiert das so mein schlechtes Gewissen von bestimmten Fast-Fashion-Marken zu kaufen, aber ne, die ich irgendwie trotzdem schätze, weil ich einfach weiß, so hey, da passt die Passform einfach. Ne? Und mit nachhaltigen Marken, muss ich sagen, kenne ich mich tatsächlich deswegen sogar relativ wenig aus. Und habe da auch so eine Hemmschwelle, da online was zu bestellen, mir nach Hause zu bestellen. Mhm. Deswegen wäre es wahrscheinlich auch irgendwie ein Tipp, mal in so einen Laden zu gehen, ja, oder? Mit ganz vielen unterschiedlichen Marken und einfach mal zu gucken, so hey, wie fühlt sich das an? Wie sind so die Schnitte und so weiter?
Voll. Also es gibt in Nürnberg auch einen Laden, wo es nur Fair Fashion gibt, den Glory, den besuchen wir auch in unserem Film. Kann man das sich auch mal anschauen. Und ja, genau, also das hilft auf jeden Fall. Oder halt auch mal zu bestellen und sich mal durchzuprobieren und dann kriegt man auch ein Gefühl für und findet vielleicht da auch eben, also ich, mhm, habe da schon viele Marken gefunden, die ich dann auch öfter kaufe, wenn, cool, man dann einfach, ja, da einen Einblick hat.
Ja, und ich glaube, man kann einfach auch ganz praktisch mal in dem Laden, wo man eh einkaufen würde oder so weiter, mal nachfragen, hey, wo wird denn das hergestellt, unter welchen Bedingungen wird das produziert? Also gerade Läden, die verschiedene Marken führen, haben manchmal sogar auch schon Marken dabei, die da anders denken. Und sie es vielleicht aber gar nicht so sehr auf die Fahne schreiben, weil sie gar nicht so sehr in eine Ecke geschoben werden wollen. Aber da gibt es schon manchmal mehr Veränderungen, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt.
Cool, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Was mir gefallen hat bei dem Interview mit dem Storebesitzer, der komplett nur nachhaltige Kleidung verkauft und Marken verkauft, das war ja wirklich ein Vorreiter. Also der hat das ja 2007 gestartet in einer, ich sag jetzt mal, mittelgroßen Großstadt, ja, Nürnberg. Da kommen wir jetzt alle her. 2007 weiß ich, das war 3 Jahre her, da habe ich gerade Abitur gemacht, habe ich mich null mit diesem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und ich muss sagen, dass ich auch gar nicht wusste, dass das ein nachhaltiger Shop ist. Ich weiß, dass ich da einmal drin war und dachte so, boah, ist irgendwie ganz schön teuer und dachte eher, dass es so ein High-End-Laden ist, einfach mit coolen Klamotten, die ich mir damals natürlich in meiner Studienzeit vermeintlich nicht leisten konnte. Und ich finde es krass, wie der, weil ich ja auch weiß, wie schwierig das Bekleidungsgeschäft ist, wie der sich da auch wirklich halten konnte und wie der das geschafft hat. Also Props und Hut ab. Und was mich auch beeindruckt, ist, dass er ganz reflektiert ist und sagt so, ja, wir sind gewachsen, wir haben auch Geschäfte in anderen Städten. Und natürlich ist es immer so ein zweischneidiges Schwert, zu sagen, wir sind erfolgreich, wir verkaufen, weil das ist ja auch Konsum, ne? Und immer dieser Zwiespalt zwischen, irgendwie wollen wir auch, dass die Leute kaufen, aber auf der anderen Seite ist alles, was man kauft, natürlich auch, ja, schadet ja trotzdem der Umwelt, ist ja trotzdem eine Art von Konsum und Ressource, die man verbraucht. Und das hat mir aber sehr gut gefallen, weil ich irgendwie dachte, ja, aber genau darum geht's. Diese Grauzone zu erkennen, es ist noch nicht alles perfekt, aber überhaupt drüber zu sprechen und sich dem bewusst zu sein.
Ich glaube, man muss diesen Spagat auch machen. Also zwischen von, okay, eigentlich sollte ich gar nicht konsumieren, das wäre das Beste, auf der anderen Seite brauche ich ja irgendwie was. Mhm. Also da muss man irgendwo sich auch ein bisschen einpendeln und ja, also das einfach aushalten, diese Fragestellung.
Kommen wir zu einem großen Schwerpunkt in eurer Doku, das waren die Menschen. Also ihr hättet die Doku natürlich mit allen Facts und Zahlen und halt ne so Dingen, die man über dieses Thema schon weiß und sagen kann, machen können. Aber ihr habt euch entschieden, nach Indien zu fahren und ich glaube, das war also für mich der größte Mehrwert, dass ihr dort auf Menschen getroffen seid und einfach mit Menschen gesprochen habt. Was habt ihr davon mitgenommen?
Es waren einfach sehr inspirierende Menschen, die wir getroffen haben, finde ich. Also vor allem die eben andere Wege gehen, haben mich inspiriert einfach. Also ich habe auch die Interviews geführt vor Ort und wir hatten mehrmals, dass wir dann nach einem Interview mit Tränen in den Augen alle da saßen und wir dachten, krass, was hier auch passiert, was also vor allem auch in der Kaim Foundation, was diese Gründer da einfach für ein Herz haben, für die Arbeit, für Menschen, für Wiederherstellung von Menschen. Also ich kann es kurz erklären, die beschäftigen Frauen, die aus Zwangsprostitution befreit wurden und schaffen durch eine Nähwerkstatt, die sie da vor Ort aufgebaut haben, neue Perspektiven für diese Frauen, dass sie dann Ausbildung zur Näherin machen können. Und das hat uns ultra bewegt. Ja, einfach grundsätzlich waren das alles Menschen, die voll hinter dem stehen, was sie da tun. Natürlich, weil sie ja auch andere Wege gehen. Und das finde ich immer inspirierend und krass, weil natürlich da auch immer manchmal Widerstände gibt oder ja, und man für was kämpft, für was Besseres, für eine bessere Welt.
Es war auch super interessant, also sowohl in Deutschland als auch in Indien haben wir festgestellt, dass ganz viele von diesen Menschen, die in diesem Bereich irgendwie tätig sind, Quereinsteiger sind. Die haben nicht damit angefangen, die haben nicht irgendwie ein Familienbusiness übernommen und das weitergeführt, sondern wie der Gründer von Glory, der war vorher Sozialarbeiter und ist dann da irgendwie reingestolpert. Oder auch das Modelabel aus Stuttgart, was wir besucht haben, die Gründerin hat eigentlich Jura studiert und wollte für Gerechtigkeit kämpfen und tut das jetzt aber halt auf eine ganz andere Art und Weise. Oder auch der Ahmed in Indien, der hat eigentlich Elektrotechnik studiert. Also ist, und auch diese Gründer von der Kaim Foundation haben vorher was ganz anderes gemacht. Also es ist so interessant, dass, glaube ich, oft Menschen, wenn sie in einem ganz anderen Kontext sind, irgendwie dann doch sich dieser Industrie oder dieser Welt zuwenden, weil sie sehen, dass wir da was zum Positiven verändern können und vielleicht, weil es auch da noch notwendig ist.
Und auch inspirierend für einen selber zu wissen, egal was ich gerade beruflich mache, es ist A, nie zu spät, sich für etwas einzusetzen und man muss natürlich auch nicht komplett Beruf oder Job wechseln, aber man kann auf jeden Fall was bewegen und manchmal ergibt sich daraus dann vielleicht mehr, dass man tatsächlich dann einen neuen Beruf hat. Ja, aber man kann was bewegen, ohne dass man Expertin im Gebiet ist.
Ja, voll. Und ich glaube, manchmal hilft es sogar, weil man noch nicht diesen Blick hat, der einen vielleicht so von dieser klassischen oder von der herkömmlichen Art und Weise so verstellt ist, dass man gar nicht mehr sieht, wo man was verändern könnte. Wenn man von außen drauf guckt, hat man manchmal einen ganz anderen Blick. Und ich habe das Gefühl, ich glaube, viele Pioniere, die in dem Bereich irgendwie was gemacht haben, die haben vorher was ganz anderes gemacht und kennen gar nicht so den klassischen Weg, sondern haben einfach auf einer grünen Wiese angefangen und haben dabei sicherlich auch ganz viele Fehler gemacht. Und ich glaube, das gehört dazu, wenn man sich wo reinarbeitet oder was anfängt, wovon man keine Ahnung hat, dass man viel falsch macht am Anfang. Aber man kann aus Fehlern lernen und dass man dann draus sieht, was draus wird.
Wundervoll. Eine Sache, die auch thematisiert wird in der Doku, ist die Bezahlung von Menschen. Mhm. Also unabhängig davon, wie ökologisch etwas produziert wird, natürlich bestmöglichst geht es ja auch viel um die Arbeitskraft von Menschen, dass sie teilweise für den Job, den sie machen, super schlecht bezahlt werden. Der gesetzlich geschriebene Mindestlohn zum Beispiel in Indien ist so niedrig, dass eigentlich in einer Familie 4-5 Menschen, damit man davon leben kann. Das ist schon ziemlich krass. Und es wird von einem Begriff gesprochen, Da müsst ihr mir mal kurz helfen, den habe ich nämlich vergessen. Das ist der
existenzsichernde Lohn.
Der existenzsichernde Lohn, genau. Und den streben viele dieser fairen Fabriken an, aber nicht mal der kann erreicht werden, obwohl sie den gerne bezahlen wollen würden. Also das ist so das Ziel, aber das können sie noch nicht. Warum?
Naja, es ist natürlich grundsätzlich schon irgendwie auch ein komplexer und schwieriger Markt, der Textilmarkt. Also es gibt noch vielleicht mal noch kurz einen Schritt zurück, grundsätzlich so diese Zahl, dass man sagt, ungefähr 1% vom Ladenverkaufspreis ist der Lohnanteil für die Näherin, für den Näher. Also man merkt schon mal, das ist eigentlich total wenig. Also wenn ich mir jetzt ein T-Shirt für 25 Euro kaufe, dann gehe ich davon aus, okay, die Näher, der Näher hat irgendwie 25 Cent davon bekommen. Ja. Und wenn ich jetzt halt sagen würde, okay, ich möchte das verändern, ich möchte, dass der Näher doppelt so viel kriegt, dann müsste dieses T-Shirt ja eigentlich unwesentlich mehr kosten im Laden. Aber unsere ganze Industrie funktioniert halt nicht so, sondern man guckt trotzdem immer noch im Einkauf, wo kriege ich was möglichst günstig. Und unter diesem ganzen Preisdruck passiert halt dann genau das. Also es gibt halt dann, was weiß ich, irgendeine Marke, die sagt, wir wollen irgendwie 50.000 T-Shirts hier produzieren lassen und holen sich dann Angebote von irgendwelchen Textilproduzenten ein. Und diese Textilproduzenten müssen halt gucken, dass sie an den Job kommen. Also tendenziell könnte man auch sagen, es gibt eher zu viele Textilproduzenten, was dazu führt, dass die sich alle so ein bisschen im Konkurrenzkampf befinden und eher halt günstig sein müssen, damit sie überhaupt an Aufträge kommen. Und das führt dann halt dazu, dass sie halt irgendwie auch ihre Angestellten nicht so gut bezahlen können, wie sie das vielleicht auch gerne wollen würden. Eigentlich nur dadurch, dass man wirklich ganz bewusst sagt, ich bin bereit, also wenn ich jetzt eine Kleidungsmarke bin, ich bin bereit, mehr zu zahlen dafür, dass gewisse Standards eingehalten werden, was vielleicht Umwelt angeht und so weiter. Ich bin vielleicht auch mehr zu bezahlen für den Rohstoffstoff, also vielleicht für Biobaumwolle oder einfach nachhaltige Textilien. Und ich bin bereit, auch mehr dafür zu bezahlen, dass die Näherinnen und Näher gut bezahlt werden. Erst dann kann halt der Produzent das auch wirklich weitergeben.
Es wird ja gerade, glaube ich, sogar ein Gesetzesentwurf diskutiert, wonach europäische Firmen haftbar gemacht werden können, wenn diese ganzen Vorgaben, arbeitsschutzrechtliche Vorgaben nicht erfüllt werden, dass so eine Firma haftbar gemacht wird, obwohl natürlich eine Firma im Ausland diese Bedingungen schafft.
Ja, also das ist das Lieferkettengesetz, was du ansprichst, was wir jetzt auch in der abgespeckten Form ja auch bekommen haben. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Ja, also es ist, glaube ich, wichtig, dass vor allem wir oder die Marken hier im Westen auch dafür gerade stehen müssen oder zumindest sich informieren müssen und über ihre Lieferkette Bescheid wissen. Das ist halt auch oft so, dass das nicht klar ist. Die arbeiten mit einer Firma zusammen und die kriegt ihren Stoff von da und irgendwann kann man nicht mehr nachvollziehen,
genau,
wo kommt's her. Und das, da braucht es mehr Transparenz, weil diese Untransparenz, die führt halt dazu, dass irgendwo eingespart wird und dass es schlechte Bedingungen gibt.
Also das ist kein Problem der Textilindustrie. Das ist, glaube ich, unsere ganzen Wirtschaft, unseres ganzen Konsums, dem liegt immer wieder auch zugrunde, dass wir halt Dinge möglichst günstig bekommen wollen, weil es halt dann doch am Ende irgendwie um Gewinn geht, ums Geld geht.
Um unseren Wohlstand. Also unser Wohlstand im Endeffekt, das, was wir uns alles leisten können, beruht darauf, dass Menschen in anderen Ländern keinen Wohlstand haben. Und das ist eigentlich schon krass, wenn man, also es ist ganz schmerzhaft, wenn man sich das bewusst macht, ne? Wenn da so der Finger drauf
gezeigt. Ja, und wenn man sich dann noch bewusst macht, dass man das eigentlich, also beispielsweise den Lohn der Näherin irgendwie verdoppeln könnten, wenn wir irgendwie für ein 25-Euro-T-Shirt halt dann nicht mehr 25 Euro, sondern 25,25 Euro zahlen würden.
Ja. Das ist schon crazy, ne?
Ja.
Ja, voll, aber es ist halt auch dadurch, dass wir es nicht sehen, weil es so weit weg ist, weil wir keine Berührungspunkte zu diesen Menschen haben, auch super leicht wegzuschauen.
Mhm.
Ja. Und die Textilindustrie ist halt einfach, also Sarah hat es vorhin schon gesagt, an so einem T-Shirt sind so viele Hände dran beteiligt, dass das am Ende das T-Shirt ist, was wir kennen. Ich glaube, es ist wirklich mit einer der intensivsten Industrien, wo einfach am meisten Menschen beteiligt sind, weil einfach da trotzdem vieles nicht mit Maschinen, also klar haben die Nähmaschinen und so weiter, aber es sind jetzt keine Roboter oder irgendwelche crazy Industriegeräte, die diese Kleidung herstellen. Also beim Stoffweben zum Beispiel gibt es schon einen großen Maschinenpark, aber wirklich, wenn es um das Nähen geht, um die Konfektionierung nennt man das dann auch, dann sind einfach Menschen die Ressource.
Ja, und es ist ein Knochenjob. Also du hast angesprochen, dass deine Mama Schneidermeisterin ist. Meine Mama ist das auch und ich bin auch damit aufgewachsen, dass sie halt in der Änderungsschneiderei gearbeitet, auch in Bekleidungsgeschäften, wo auch Dinge geändert wurden und so weiter und geht jetzt bald in Frührente und überbrückt jetzt die Zeit tatsächlich als Verkäuferin, weil ihre Hände wehtun. Also das ist wirklich, es ist ein super anstrengender, körperlich anstrengender Job. Das glaube ich, das denkt man gar nicht. Und dafür wird er auch in Deutschland, ne, wenn man vergleicht mit anderen Jobs, natürlich eher schlecht bezahlt.
was ich mir wünsche, ist einfach auch, dass sich der Blick auf Kleidung verändert. Also wir können ja heute eigentlich ein T-Shirt kaufen, da kann ich mir auch einen Döner für kaufen.
Ja,
so.
Nicht mal. Der Döner ist teurer. Ja, nein, wirklich. Das ist echt krass eigentlich, wenn man drüber nachdenkt.
Und da wünsche ich mir, dass wir irgendwie mehr Wertschätzung für unsere Kleidung bekommen. Also man sagt immer so schön, Kleidung machen Leute. Und ich glaube, eigentlich steckt da ja auch was dahinter. Also irgendwie zu sehen, Kleidung hat einen Wert. Mit Kleidung ist ja auch ein großer Ausdruck von Individualität. Und dem aber wirklich auch einen finanziellen Wert zu geben, zu sagen, ich bin auch bereit, dass es mich was kosten darf, meine Kleidung.
Und dafür vielleicht pflege ich das viel, viel mehr, ne?
Ja, oder guck drauf, dass ich mir auch qualitativ hochwertige Kleidung kaufe, die auch nicht beim dritten Mal waschen irgendwie dann Löcher hat.
Genau, und dann aber auch sich zu informieren, wie man Kleidung richtig wäscht. Also, keine Ahnung, meine Mama kommt aus der Textilbranche, die hat mir das nie richtig beigebracht. Ich habe zum Beispiel erst vor kurzem herausgefunden, dass man Leinen zum Beispiel nicht schleudern sollte. Mhm. Wusste ich nicht. Ne? Und dann habe ich mich immer gewundert, warum sahen die Leinensachen so schnell irgendwie, ne? Weil die Fasern werden brüchig. Und das ist eigentlich schon krass, wenn du halt natürlich viele Klamotten hast, ist es viel schwieriger, sich damit auseinanderzusetzen, was braucht welche Pflege, weil du musst einfach nur diesen Berg an Klamotten haust so schnell in die Waschmaschine rein und gut ist. Ne? Aber ich glaube, wenn du so ein paar wenige Lieblingsteile hast und dann schaust, wie du die pflegen kannst. Ich habe auch mal ein Podcast-Interview gemacht, das ist schon ein bisschen länger her, deswegen weiß ich die Zahlen nicht mehr. Also das war mit Lotta. Und Lotta ist eine Stylistin, die sich auch sehr mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Und wir haben mal für einen Job zusammengearbeitet und die hat mich so beeindruckt, weil ihren Fundus, also die hat einen ganz großen Fundus, damit eben die Firmen, mit denen sie arbeitet, nicht so viel neue Outfits dazu kaufen muss, wenn es Fotoshootings gibt. Ne? Du kennst dich ja wahrscheinlich auch aus, Jonathan. Wenn du Filmproduktionen machst, kennst du dich, also ne, weißt du natürlich auch, dass da dann auch neue Sachen gekauft werden. Und die hat uns sogar ihre Wollsocken geliehen, ja. Und die hat mir beigebracht, wie man mit Wollsocken umgeht. Also die hatte so eine richtig geile Bürste, eine Wunderbürste, wo du wirklich die Wollknötchen wegbekommst, ohne sie abzuschneiden, weil damit beschädigst du ja auch die Faser oder die Socken. Die kriegen dann schneller Löcher, sondern die kannst du so richtig geil wegbürsten, dass man die ganz selten wäscht oder wie man die wäscht und pflegt. Und so ist sie mit all ihren Klamotten umgegangen. Und das fand ich so beeindruckend, weil ich natürlich anders aufgewachsen bin, nämlich mit irgendwie, dann ist das T-Shirt halt durch, dann kommt das halt weg und dann kaufe ich mir ein neues. Aber das man eben auch hochwertige Dinge kaufen kann und wie man die pflegt und dass man dann tatsächlich auch ganz lange was davon hat, das ist, glaube ich, schon ein großes Learning, das man auch aus dieser Podcast-Folge dann ziehen kann. Also große Hörempfehlung, das Interview mit Lotta.
Ich glaube, was uns wichtig ist am Ende des Tages, jetzt haben wir total viel auch drüber gesprochen, wo sind die Probleme, was könnten wir alles tun, was sollten wir alles tun, ist wirklich, dass wir da nicht den Zeigefinger heben wollen, sondern wirklich motivieren wollen. Und Sarah hat zum Beispiel auch für den Film zwei Lieder geschrieben, das eine heißt Hoffnungsträger. Und wer will, kann sich das auch mal anhören, auch wenn ihr euch den Film nicht anschaut oder so. Aber da geht es genau darum, dass wir einfach mit kleinen Schritten was verändern können. Und das ist uns wirklich wichtig. Also für uns ist das so das Kleidungsthema geworden. Da, glaube ich, sind wir sehr konsequent und sind da vielleicht ein paar Schritte weiter als andere. Aber ich glaube, jeder hat seine Baustellen. Also ich wüsste genau, dass es noch andere Bereiche in meinem Leben gibt, wo ich noch viel Optimierungspotenzial hätte und das definitiv noch nachhaltiger gestalten könnte. Aber ich glaube, es geht darum, nicht stehen zu bleiben und irgendwie frustriert zu sein, dass alles scheiße ist, sondern wirklich so ein bisschen den Blick nach vorne zu richten und zu sagen, okay, ich gehe halt mal vielleicht da einen kleinen Schritt und lass mich motivieren, mal was auszuprobieren.
Ja, und also eine Zeile in dem Song ist auch, Hoffnung braucht keine Perfektion. Also ich muss nicht überall alles gerade jetzt richtig machen. Es geht einfach darum, anzufangen und mir einen Bereich rauszusuchen. Ich denke, ja, da versuche ich jetzt mal drauf zu achten.
Ja.
Und dann kann man sich ja steigern, wenn man will.
Ja. Ich glaube, wir müssen ablegen, dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip, was wir wollen. Da werden wir wieder beim Schwarz- und Weiß-Denken, zu sagen, so nur weil ich es nicht komplett weiß machen kann, mache ich es gar nicht, sondern zu sagen, okay, dann mache ich es halt unperfekt oder ändere nur diese kleine Sache, aber ich ändere etwas. Und das ist eine total tolle Perspektive und ihr habt diesen Song angesprochen. Mir ist der Song auch in der Doku aufgefallen mit dem Text. Deswegen wollte ich euch fragen, könntest du eine Textpassage deinen Song zitieren?
Also ich kann die
auswendig, natürlich.
Ja, ja. Ich kann das eigentlich auswendig. Die erste Strophe ist, es ist leicht, ein Stück Hoffnung zu tragen und zu verbreiten, bis immer mehr es wagen. Es ist nicht schwer, klein anzufangen, da wo wir sind, einfach mal machen.
Das ist ein wundervoller Abschluss. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch Zeit genommen habt und danke für dieses tolle Projekt, dass ihr das gemacht habt und die Augen und Ohren für viele wart. Ich denke, dass ihr da ganz viele Menschen damit berührt habt. Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Green Up Your Life. Wie lebe ich nachhaltig? Mit Marie Gomez.